In der Episode 15 von unserem Business Senf Podcast darf ich recht herzlich den Jerome als Gast bei uns begrüßen. Er erzählt von seinem Werdegang zum Product Owner, gibt uns spannende Einblicke in die Praxis und wir reden über Scrum, Storypoints und T-Shirt-Grössen. Viel Spass beim Zuhören! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Business Senf Podcast. Heute mit dem Thema vom Böstler zum Scrum Product Owner.
Danke vielmals für die Einladung, Daniel. Freut mich, dass ich hier zu dir ins schöne Treestone ins Büro kommen durfte. Ja. Ja, bereit für deine Fragen.
Ja, das ist doch super. Wie gesagt, heute wieder mit einem externen Gast, Jerome. Ich kenne den Jerome, oder wir kennen uns eigentlich von früher, über einen anderen Kollegen. Haben wir uns kennengelernt, jetzt doch auch schon, würde ich sagen, ja, knapp 10 Jahre oder bald 10 Jahre oder noch länger. Ich weiß es gar nicht, wann haben wir das erste Mal Kontakt gehabt zueinander?
Ja, ich glaube, es ist schon mehr als 10 Jahre her. Ich kann mich aber noch an die Zeit erinnern, wo wir zusammen gewohnt haben. Also seit wir zusammen gewohnt haben, wo du mein WG-Gespendung warst quasi. Aber was vorher war oder wann wir uns genau kennengelernt haben, weiss ich leider nicht mehr so genau.
Genau, aber ich glaube, um das geht es heute gar nicht, aber was ich mich extrem gut mag erinnern, sind unsere coolen Gespräche in der WG. Dort haben wir doch das eine oder andere über das Berufsleben diskutiert und wir haben auch schon lange diskutiert darüber, dass ich gerne mit dir einen Podcast aufnehmen will, weil ich finde, so ein bisschen deine Geschichte, wie gesagt, zum Thema vom Böstler zum Product Owner, extrem spannend. Aber da möchte ich eigentlich mal gerne von dir ein bisschen wissen. Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wer bist du und was machst du? Erzähl doch einfach mal ein bisschen von deinem Leben, von deinem Werdegang, wo du angefangen hast und wo du heute so stehst.
Das probiere ich sehr gerne. Aber wie gesagt, ich bin der Jerome, Vorname muss länger. Wegen Social Engineering und so weiter muss man immer ein bisschen aufpassen. Nein, ich habe im Berufsleben angefangen, so ein bisschen im Aargau eigentlich, mit einem kleinen Elektroinstallationsbetrieb, kann ich so sagen. Erste Lehre und dann habe ich gefunden, ich muss eine zweite Lehre machen. Also nicht, weil ich die erste nicht bestanden habe. Ich habe die erste bestanden, einfach gefunden, ich muss noch etwas anderes machen. Und dort hat mich so die Logistik interessiert. Und bin dann dort zu der Bosch gegangen, habe dort eine Logistikausbildung gemacht. Dazu mal noch gar nichts mit irgendwie IT oder Product Owner oder so am Hut gehabt, sondern wirklich, ich denke, so wie es die meisten von euch kennen, von unseren Zuhörern, wirklich ein ganz normaler Zustellbote, der Briefe und Paket verteilt hat. Genau, und bin dann dort eigentlich, habe ich so ein bisschen intern geschafft, bin dann irgendwann zum Teamleiter geworden. Und habe dann irgendwann, haben sie bei uns, bei der Firma, so sogenannte Stages angeboten. Das heisst, man kann eigentlich als Betriebsmitarbeiter kann man auch mal so ein bisschen, sagen wir mal, Büroluft in Anführungszeichen schnuppern. Mhm. Habe dann im Rahmen von dem Stage auf Bern können, zu unserem Hauptsitz von dieser Firma, wo ich arbeite. Und habe dann wirklich können, ja, reinschauen, bin dann eigentlich wieder vom Büro, also Elektroinstallationsbetrieb Büro, vom Logistik, vom Böstler, dann eigentlich wieder ins Büro gekommen, dort so ein bisschen, das ist eigentlich so ein Sprungbrett, so ein bisschen ins IT-Gebiet, worden, ja. Zu dem Zeitpunkt. Ja. Also ich habe dort die verschiedenen Projekte mitgearbeitet. Es ist eigentlich immer um Systemweiterentwicklung gegangen und später dann auch um Weiterentwicklung von mobilen Apps auf Android-Basis. Also die mobilen Apps, das ist wichtig zu wissen für euch. Meine Kunden sind interne Kunden. Also ich habe keine externen Kunden. Das heisst, die Apps, wo meine Kunden in Anführungszeichen brauchen, sind rein intern. Mhm. Soll ich noch weiter erzählen?
Ja, erzähl doch noch weiter, ja.
Genau. Und ich konnte dort verschiedene Sachen können machen und die Stage, das ist eigentlich immer wieder verlängert worden. Ist eigentlich grundsätzlich ist das befristet auf ein halbes Jahr jeweils. Das haben wir dann immer wieder verlängert, weil wir gefunden haben, Mama kann mich doch noch brauchen dort. Und hat dann immer eben in viele unterschiedliche Sachen können reinschauen. Irgendwann durfte ich dann wirklich mal eine Fachverantwortung übernehmen, also quasi eine offizielle Stelle besetzen dort. Mit einem Fachverantwortlichen für ein Backend-System. habe dann irgendwann gefunden, so, jetzt muss ich mal eine Weiterbildung machen, jetzt kann ich nicht nur on the job etwas machen, sondern ein bisschen Weiterbildung machen. Habe eine Weiterbildung gemacht, so ein bisschen im Projektmanagement-Bereich, im Bereich Wirtschaftsinformatik, wo ich erfolgreich abgeschlossen habe. Und bin dann irgendwann von dem Fachverantwortlichen bin dann irgendwann zum Product Owner geworden. Also, das klingt jetzt so einfach. Es ist, wir haben auch in unserer Firma haben wir irgendwann gefunden, Scrum. Scrum ist ein Begriff, also das ist von unserer IT ist der Begriff gekommen. Und irgendwann gefunden, ja, das wollen wir bei uns einführen. Und dann eigentlich dort, wo ich, in der Umgebung, wo ich gearbeitet habe, haben wir dann eigentlich so wie Scrum als Early Adopter bei uns im Bereich dann versucht einzuführen. Und dort bin ich dann eigentlich zum Product Owner geworden.
Ja, das ist noch vielleicht hier schnell zum Einhaken. Oder? Scrum hört man viel, wenn es um agile Softwareentwicklung geht. Vor allem ist Scrum aus meiner Sicht extrem spannend, wenn es um Produktentwicklung geht. Also da zum Unterschied, aber du hast vorhin schon angesprochen, wer sind deine Kunden? Oder? Du bist eher im internen Bereich, also du bist ja wirklich verantwortlich für ein Produkt. Du willst ein Produkt weiterentwickeln. Und dann ist Scrum, ein agiles Framework, sehr, sehr spannend, oder? Weil das ja nicht schon im Vorfeld eigentlich komplett definiert, was wird alles in diesem Produkt schon gemacht. Also früher hat man ja Wasserfallmodell, oder also früher, es gibt auch jetzt noch Projekte, wo man Wasserfallmodellmethodik anwendet.
Das typische auch, Hermes.
Ja genau, so Hermes und all die, also es gibt noch viele verschiedene, wo man halt einfach die verschiedenen Phasen hat. Oder? Das impliziert aber natürlich, dass man dort schon sehr, sehr genau weiss, was man am Ende will. Oder? Und bei einem Produkt ist es meistens so, dass du halt nicht von Anfang her weisst, was du genau willst oder wie denn das Endprodukt aussieht, sondern du tust das eigentlich iterativ von Sprint zu Sprint so weiter, tust du ein Produkt entwickeln. Oder? Und von dort her ist Scrum eine Methodik, um genau können in der Produktorganisation sehr gut und effizient können, Produkte zu entwickeln. Und das von Iteration zu Iteration, die eben Sprints genannt sind, wo ich weiss nicht, bei euch vielleicht auch zwischen 2 und 4 Wochen so einen Sprint dauert.
Ja, es sind 2 Wochen, haben wir definiert.
2 Wochen, ja. Okay. Und genau. Und dann nach diesen 2 Wochen gibt es in der Regel so sogenannte Review-Meetings, wo du eigentlich dann kontrollierst, was ist in diesen 2 Wochen, oder ist das auch umgesetzt worden, wo eigentlich innerhalb von diesen 2 Wochen auch geplant worden ist, oder?
Genau, das ist ein sehr spannendes Thema, das du da anreissest. Es ist, also wir sind... Also ich kann das nicht meine Firma da schlecht machen. Wir sind recht altmodisch unterwegs, also altmodisch unterwegs, muss ich anders sagen. Es ist eigentlich wirklich früher, vor ein paar Jahren, ist wirklich alles so nach Wasserfallprinzip gelaufen. Also sei es Projektmanagement oder auch IT-Projektmanagement oder eine Software-Weiterentwicklung, was auch immer, ist immer alles nach Wasserfall gewesen. Und dann haben wir dann irgendwann schon angefangen und gesagt, man will das nach Scrum machen. Im IT-Bereich, also was Software-Weiterentwicklung anbelangt. Das Problem ist jetzt einfach gewesen, das ganze Spannungsfeld rundum, wo jetzt rundum die Softwareentwicklung war, quasi immer noch nach alten Schulen funktioniert, das heisst immer noch nach Hermes. Also, du hast das Projektmanagement gehabt, das Studien gemacht hat, wo Anforderungen bis ins letzte Detail definiert hat. Und wir haben es dann einfach nach Scrum abgehandelt. Und klar, es hat dann gleich noch Veränderungen gegeben, auch während der Entwicklung. Also, eine Anpassung von Anforderungen, die wir auch laufend probiert haben zu ändern. Aber es war nicht so in dem Sinn, dass man das Projektmanagement auch agil gemacht hat, quasi so ein bisschen prototyping-mässig, sondern wirklich das fix fertige Produkt im Prinzip designt, definiert und wir haben das anschliessend dürfen liefern. Jetzt mittlerweile haben wir das auch beim Projektmanagement eingeführt. Also nicht Scrum, einfach ein agiles Projektmanagement. Das heisst, es gibt dann auch in den verschiedenen Projekten jeweils Sprints und so tut man sich sicher ein Stück weit annähern dann an unsere Scrum-IT-Welt, die so in diesen Sprints unterwegs ist.
Also wie kann man sich da vorstellen? Oder eben vielleicht noch zurück zu der Rolle Product Owner. Kannst du dir vielleicht noch schnell kurz ein bisschen mehr erzählen, was denn genau die Rolle ist? Ich sind wir so ein bisschen, das Pendant zum Product Owner ist eigentlich so ein bisschen bei uns oder in unserer Welt, vielmals der Projektmanager, Projektleiter, der halt wirklich auch verantwortlich ist, Zeit, also Kosten, Qualität, und Zeit irgendwo durch im Auge zu behalten. Ist das auch im Product Owner seine Aufgabe oder hat der Product Owner eine andere Aufgabe und es gibt noch Projektleiter auch noch oder wie ist das so die Rollenverteilung?
Zum Frage beantworten, jein. Also es gibt wie immer nicht ein Ja, nicht ein Nein. Also, ich sage jetzt mal, während der Projektphase, wenn es ein bisschen darum geht, was wollen wir einführen, wie soll das Produkt aussehen oder wie soll die Anpassung aussehen, wird das innerhalb des Projekts gemacht. Es kann dann sein, wenn sich jetzt herauskristallisiert, dass meine Software oder meine Apps betroffen sind, dass ich dann auch involviert werde in das Projekt hinein. Und dann quasi auch, ja, blöd gesagt, mein Senf dazugeben. Aber die Anforderung selber, also die Business-Anforderung selber, muss im Prinzip schon aus dem Projekt rauskommen. Mhm. Und auch so ein bisschen, wie es terminlich soll aussehen soll, also bis wenn es fertig ist. Ich nehme das nachher zu mir. Und meistens haben wir bei uns auch noch Business-Analysten, die das Ganze tiefer und refinen, die Anforderung. Also, salopp gesagt, von Business-Anforderungen so ein bisschen die IT-Anforderungen übersetzen. Mhm. Die IT-Leute brauchen teilweise, ja, ich sage es mal, also nicht falsch verstehen, reden ein anderes Deutsch, wenn der Business-Deutsch.
Ja, das ja. Muss man nicht falsch verstehen, das ist in der Tat so. Also da ist
Daily Problem,
das, ja. Das sehe ich bei mir auch immer wieder, dass ich darum, oder ich sage, ich habe ja gleich oder einen ähnlichen Background, Wirtschaftsinformatik. Ich sehe dort so den Wirtschaftsinformatiker, der, und das finde ich extrem spannend, der hat eigentlich so ein bisschen verschiedene Sichten von so verschiedene Layouts, wenn man so will nennen. Oder? Einerseits kennt der die Wirtschaft, der kennt eben das Business und kennt recht gut so ein bisschen die Sprache, oder kann das auch ein bisschen, in dem Sinn, er versteht die Business-Sprache, oder, wo die Entwickler vielleicht nicht ganz so das gleiche Verständnis haben, oder die denken ein bisschen abstrakter, je nachdem, oder in anderen Dimensionen. Mhm. Und ich sehe mich immer so als Schnittstelle oder als Dolmetscher irgendwo durch, oder, dass ich kann sagen, ich verstehe das Business, ich weiss, was die wollen, und du es nachher dann quasi den Entwickler so weitergeben, dass die dann auch verstehen, was die da oben wollen.
Ja, es geht schon ein bisschen in die Richtung. Ja, also es ist schon ein bisschen der Dolmetscher im Prinzip vom ja, von der Businesswelt zu der IT-Welt, das klingt immer so, als wären die Gartenhägli so dermaßen hoch. Mein Gefühl ist, so hoch sind sie auch nicht mehr wie auch schon. Also die beiden Welten kommen von mir aus gesehen wie mehr zusammen. Also ja. Business- und IT-Welt. Vielleicht noch geschwind eben zu der Rolle, wo ich vorhin noch nicht fertig war. Ja. Genau, also eben Business-Analyse bei uns meistens intern, und wenn Business-Analyse durch ist, also wir sagen jetzt eine grobe Business-Analyse, dann geht es eigentlich darum, also der Auftraggeber will meistens wissen, was kostet es, bis wann bist du fertig. Und das, was kostet es, tun wir wirklich, so wie es auch Scrum definiert ist, nach Storypoints schätzen.
Okay,
ja. Also wir probieren das möglichst, die Anforderungen möglichst gut refined zu haben, sagen wir, also möglichst möglichst guten Detaillierungsgrad zur Verfügung haben, dass wir das nachher unseren Entwicklern vorstellen können und sie dann nach Storypoints schätzen.
Und ein Storypoint ist eine Stunde, zwei Stunden, kannst du da schnell sagen, wie, also vielleicht nicht zu, es wird auch vermutlich relativ kompliziert, oder wie das berechnest.
Es ist in der Tat wirklich kompliziert, also ich habe nicht das einzige Scrum-Team bei uns. Wir sind das total vier Scrum-Teams eigentlich, so ein bisschen in dem Mobile-App-Umfeld. Mhm. Und jedes Scrum-Team hat einen anderen Wert für einen Story-Point. Oder? Also für das eine Team ist irgendein Story-Point 5'000 Stutz, bei diesem Team ist ein Story-Point 10'000 Stutz und so weiter. Das ist wirklich unterschiedlich. Mhm. Wir probieren eigentlich immer so ein bisschen, also den genauen Betrag darf ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen in gewissen Rahmen zu sein. Und versuchen uns eigentlich immer an umgesetzten Stories zu orientieren. Mhm. Das nennen wir so ein sogenanntes Estimation Dashboard, wo wir eigentlich alle unsere vergangenen Stories, die wir umgesetzt haben, die aufgelistet sind. Und auch die Storypoint-Anzahl ersichtlich ist. Und wenn jetzt eine neue Anforderung kommt, probieren wir uns an diesen vergangenen Stories zu orientieren, was die Storypoints anbelangt.
Okay. Ich habe dann, das ist ein mega interessantes Thema, weil ich diskutiere auch immer wieder mit, was sind Storypoints und wie kann man das am besten berechnen und wie versteht es denn der Kunde auch, will der überhaupt in Storypoints etwas offeriert bekommen? Schlussendlich will der doch irgendwo Stunden oder einen Betrag haben. Kannst du sagen, ist ein Team in dem Sinn, je besser das Team ist oder je besser das Team kennt, desto niedriger sollte ja eigentlich, oder desto mehr Storypoints sollte es können machen oder desto besser wäre es. Das ist immer ein Wert schlussendlich. Also ein Wert, der sich auch tut verändern, oder? Das wollte ich eigentlich sagen. Also je besser das Team miteinander zusammenarbeitet oder je weiter das Produkt geht, desto besser kennen sie auch die Anforderungen und desto einfacher ist es vielleicht auch, etwas zu schätzen oder etwas umzusetzen.
Mhm, ja.
Also verändert sich der Wert, die Storypoints im Verlauf des Produkts bei euch? Oder ist das so ein bisschen
fix? Du stellst noch eine gute Frage. Also es ist tatsächlich so, es gibt ja Tools dafür, wo man so ein bisschen die verschiedenen Kennzahlen kann berechnen bzw. ausgespuckt bekommt am Ende vom Sprint. Das eine ist die Velocity. Velocity sagt im Prinzip aus, wie viele Storypoints das Team machen möge in einem Sprint. Mhm. Und anhand von dieser Velocity wird im Prinzip auch jeweils vor dem Sprint wird die Kapazität berechnet. Also vielleicht hat noch eine Ferien, vielleicht ist noch eine verheiratet, keine Ahnung. Das kann man dann so berechnen, dass man quasi sagt, für den nächsten Sprint haben wir 11 Storypoints zur Verfügung. Also für die nächsten 2 Wochen, wir haben 2 Wochen Rhythmus, haben wir 11 Storypoints zur Verfügung. Und dann kann ich meine Stories nehmen, quasi in Sprint reinziehen, Sprint-Backlog reinziehen, bis quasi die 11 Storypoints erreicht sind.
Also du kannst eben, das ist so ein bisschen die Rolle vom Product Owner, du kannst dann genau sagen, also du hast dann ein Backlog mit vielleicht 30 geschätzten Storypoints, du kannst aber dann sagen, was du genau umgesetzt hast. Das, genau. Also welche 11 von diesen 30
ja, du umgesetzt ja. Also definitiv, das ist ein hoch- und heiliges Gesetz von Scrum, was der Product Owner Priorisierung vornimmt. Also der Product Owner, das ist eben sein Produkt, er entscheidet, welche Stories umgesetzt werden und welche es nicht mehr warten. Also das ist, wir sagen jetzt, das ist im Bilderbuch so. In der Realität ist es teilweise nicht immer so. Weil halt, ja, man hat vielleicht, also jetzt gerade in meinem Fall habe ich vielleicht 3-4 Auftraggeber gerade, wo alle sagen, meine Stories haben jetzt Prio 1. Dann muss ich quasi aber gleich abwägen und sagen, dies ist jetzt wichtiger und das muss jetzt einfach noch warten. Weil ich kann die Kapazität von den Entwicklern nicht per Fingerschnipsen verdoppeln, oder? Das ist eigentlich immer so ein bisschen.
Das wäre manchmal schön,
aber die Realität ist so, dass, sag jetzt mal, die Anzahl entwickelt sind meistens gegeben, und wenn man jetzt da noch müsste aufmunitionieren, würde das recht viel Zeit in Anspruch nehmen, um das Team erhöhen. Und darum, ja, müssen halt gewisse Leute oder gewisse Auftraggeber haben. Ein bisschen warten auf ihre
Stories. Also, und die Auftraggeber sind aber gleich immer noch die internen Kunden, oder?
Genau. Habe
ich das richtig verstanden?
Genau, das ist immer alles intern. Ja. Also meine Auftraggeber oder meine Stakeholder im Prinzip kann sein Prozessmanagement, Produktmanagement und natürlich das Produkt, also jetzt reden wir von diesem Produkt gegen aussen, also das, was wirklich unsere Endkunden können kaufen, die das wollen optimieren, hat natürlich meistens Impact auf meine Apps, die ich muss weiterentwickeln oder anpassen, oder eben wie vorhin erwähnt, Prozessmanagement, irgendwelche Prozesse anpassen, optimieren, was teilweise Einfluss hat. Und dann natürlich alles, was irgendwo Projektmanagement ist, oder also eine Einführung von einem neuen Produkt. Meistens sind es auch Produktprojekte oder irgendwelche Prozessmanagementprojekte. Teilweise auch, was wir auch schon hatten, sind Technologieportierungen natürlich. Also wenn wir jetzt Apps haben, die noch für alte, in Anführungszeichen, Technologie basieren, wenn wir die migrieren, Das kann natürlich auch sein, es kommt von verschiedenen Seiten.
Ja. Okay. Sehr spannendes Thema. Storypoints und Estimations oder Schätzungen machen und so weiter, finde ich extrem spannend. Wie sieht es denn aus so ein bisschen, zum Thema Commitment? Also wenn du Ich weiss, dass das eigentlich auch so eine heilige, wie soll ich sagen, oder eine Scrum-Philosophie ist, dass, wenn du jetzt deine 11 Storypoints, wenn wir dort gerade anknüpfen, geschätzt hast, dann kannst du als Product Owner auch eigentlich erwarten, dass sie das Team alles gibt, um können auch die Anforderungen innerhalb von denen, von dem Sprint können umzusetzen. Jetzt ist auch da wieder die Realität vermutlich so, dass es vielleicht auch mal Storypoint oder Anforderungen gibt, wo sich halt das Team verschätzt hat oder irgendwo ist etwas im Verlauf vom Sprint dazugekommen, wo man jetzt nicht gewusst hat in dem Sinn, oder? Das ist auch immer ein bisschen Abwägen, wie viel Sicherheit, Reserven tut man reinpacken und alles so solche Themen,
oder? Das siehst du richtig, ja.
wie stark ist das Commitment von den Teams, wenn du sagst, das sind deine 11 Storypoints, die du jetzt umgesetzt haben, und wie gehen ihr damit um, wenn es eben nicht der Fall ist, oder? Ich nehme an, du denkst auch schon etwa 4 Sprints weiter, weil du ja irgendwo durch, ja, dir ja auch Planung und Roadmap machst und auch Deadline hast und du all die Anforderungen musst in deine Sprints reinpacken.
Genau, also, ja. Also das ist schon tatsächlich so, dass ich, jetzt gerade das letzte Thema aufgreife, und du gesagt hast, vorausdenken, also ich plane nicht nur 1-2 Sprints im Voraus, sondern im Moment, das darf ich fast nicht sagen, 10-12 Sprints im Voraus. Ich muss zwar viel umschieben, aber damit ich die Übersicht noch habe, ist es wirklich, also ich habe schon vieles ausprobiert, um so ein bisschen die Übersicht zu behalten. Und also für mich jetzt etwas, ja, eine gute Variante ist im Prinzip wirklich, dass man gewisse Sprints schon vorplanen, auch wenn man wieder vieles umschieben muss. Aber es gibt gleich so eine gute Übersicht, wenn man nochmal aus dem Backlog hinten ist. Mhm. Was ich auch noch mal sagen muss, mein Team hat nicht nur eine App, sondern es sind verschiedene Apps. Es sind 5 Apps, die sie weiterentwickeln. Und das ist natürlich auch, da muss man natürlich auch die Übersicht können wahren irgendwie.
Also das gleiche Team setzt verschiedene Produkte um in dem Sinn?
Genau.
Im gleichen Sprint?
Richtig, ja.
Okay.
Also wir probieren immer nur eine App anzulängen pro Sprint, das ist aber nicht immer möglich.
Ja.
Meistens sind es 2-3 Apps, die man muss anlängen. Genau. Und was du vorhin auch noch erwähnt hast, mit dem Commitment, eben, im Voraus hat das Team quasi gesagt, wir mögen 11 Storypoints schaffen. Das heisst, ich ziehe 11, also so viele Stories und Bugs in Sprint rein, dass quasi die Summe von dem Wert 11 ist. Mhm. Oder 11 nicht übersteigt, sagen wir es mal so. Mhm. Das Team probiert auch immer möglichst genau zu schätzen. Also das Team ist auch daran interessiert, dass sie quasi das, was sie gesagt haben, machen wir, dass sie das schaffen. Mhm. Weil das gibt ja auch ein Erfolgsgefühl und wenn man kann sagen, hey, super, wir haben das geschafft, was wir gesagt haben, machen wir. Es ist meistens auch so, es ist nicht immer so, es ist vor allem bei Sachen, wo sehr neu sind, also Stories, die sehr neu sind, wo, ja, ich sage jetzt, wo nicht so 0815 mehr, also Sachen, die sie noch nicht so viel gemacht haben, und auch grössere Sachen, wo man vielleicht, also grosse Änderungen, wo man wirklich in viele kleine Stories nachher muss unterteilen, dass man nicht alles miteinander muss machen muss, dann nachher aber gleich eine Story irgendeinen mega grossen Wert hat. Dort tut man sich gerne mal verschätzen. Also wir haben auch schon gehabt, dass man, das kann ich sagen, dass wir für etwas 4 Mal so lang gehabt haben, wie ursprünglich geschätzt worden ist. Das ist aber einfach, weil im Verlauf von der Entwicklung sind gewisse Sachen auftaucht, die man vorher nicht daran gedacht hat. Und ja.
Gut, also eben willkommen in der Softwareentwicklung. Ich glaube, das ist ein Thema, wo andere, wenn man im Strassenbau oder so ist, vielleicht nicht so kennen. Das ist halt einfach so. Softwareentwicklung ist hochkomplex und da ist es vielmals halt so, dass man nicht einfach kann, vor allem auch nicht in Stunden denken. Darum hat sich ja das ergeben, auch mit diesen Storypoints und so weiter. Ich meine, das ist ja nicht etwas, wo du oder ihr erfunden habt, sondern es ist ja etwas, wo das agile Framework, also Scrum in dem Sinn, ja so mitgibt, oder?
Und das Manifest, macht,
das Manifest, ja. Genau, wie du richtig sagst, oder? Aber finde ich auch spannend, ich habe vorhin noch so etwas gehört, von wegen, du hast noch gesagt, nebst den Anforderungen kannst du auch Bugs reingeben, also Bugs im Sinne von Fehler, wo sie der Software gegeben hat. Mhm. Jetzt hat mir aber mal jemand gesagt, nach jeder Iteration oder beim Scrum in dem Sinn, tust du am Ende vom Sprint funktionierende Software ausliefern. Das ist ja eigentlich so ein Ziel, dass du iterativ eben kannst Sprint für Sprint eine Funktion umsetzen und du tust die nachher dann präsentieren oder das Entwicklungsteam das präsentieren. Wieso gibt's denn noch Bugs beim agilen Softwareentwickeln?
Ja gut, das ist ein gescheiter Mann gewesen, der das gezeigt hat, oder? Bugfreie Software. Nein, also es ist ja immer, das Ziel sollte ja immer sein, eine qualitativ gute Software bzw. Inkrement zu liefern. Die Realität sieht da wieder anders aus. Es steht und fällt sicher mit dem, also erstens mal mit den, hat man die Stories wirklich genau beschrieben, hat man nichts aussen gelassen, ist es wirklich ganz klar, was der Entwickler muss umsetzen. Wenn das geht, dann ist die Frage, ob das richtig umsetzen. Das müssen wir testen am Ende von jedem Sprint. Dann können wir eigentlich ein Inkrement über, wo wir auf unsere Integrationsplattform installieren, also Integrationsplattform ist eigentlich dafür da, zum Software zu testen. Wir haben das Glück bei uns, dass es wirklich eine 1-zu-1 Abbildung ist von unserer Produktion, also mit allen Schnittstellen verbunden und so weiter. Das ist noch gäbig zum Testen. Es ist halt dort auch mit gewissem Aufwand verbunden, jeweils das Zeug zu testen. Früher war alles manuell. Jetzt gehen wir immer mehr in die Richtung automatisiert zu testen.
TDD, Softwareentwicklung, kennst du das?
Das haben wir jetzt gar nicht.
Test-Driven Development. Okay, dass du eigentlich gut. Tests schreibst, bevor du die Software entwickelst. Also du musst eigentlich definieren, was muss nachher dann noch können funktionieren. Und dann kannst du sogar Skriptli schreiben und so weiter, wo das alles... kannst du vielleicht mal reingeben, das Stichwort oder das Passwort da zum Entwicklungsteam. Aber ja, wäre natürlich cool, wenn man da... Also da musst du auch schon von Anfang her, oder? Bei einem bestehenden Produkt ist es schwierig, nachher dann das einzusetzen.
Ja. Es kann sein, dass die Technologie, dass wir die schon anwenden, das weiss ich jetzt gar nicht. Wir haben andere Personen, die das zuständig sind. Wir haben extra Qualitätsmanager, also der Test-Ingenieur, der das macht. Der hat immer nur von einem Automatfüter, also quasi automatisierte Tests. Die werden auch programmiert anhand von der User Stories.
Ja, das geht ein bisschen in die Richtung, glaube ich.
Das kann schon das sein.
Ja. Jetzt ist der Simon nicht dabei heute, weil der wäre jetzt wieder voll, der hätte jetzt so alles können auseinandernehmen und erklären. Das ist dann die technische Seite, oder? So ein bisschen von der abstrakten Welt, wo wir uns befinden. Aber ich denke, genau, Blick auf die Uhr ganz kurz, die Seite.
Ja, genau.
Haben wir noch ein paar Minuten, oder? Würde ich sagen. Es ist wirklich es ist spannend, vor allem, was ich auch noch ganz kurz oder was ich vorhin noch mitgenommen habe. Du denkst sehr weit raus als Product Owner. Eben, du musst irgendwo durch ja die Roadmap im Griff haben, du musst das Produkt, die Vision vom Produkt ja schon haben, oder? Die musst du auch können, vermutlich auch können teilen mit dem Team und so weiter. Aber wie kannst du so weit vorher denken, wenn vermutlich das Backlog gar noch nicht geschätzt ist? Oder hast du, wie viele Storypoints sind denn in so einem Backlog geschätzt? Und wenn tun dir das Zeug schätzen? Ist das im Sprint? Also das wird da auch noch interessant, oder?
Ja, wie ihr das macht? Grundsätzlich tut man Stories im Refinement schätzen. Das ist auch einer von den vielen Scrum-Events, die es gibt. Und die beschriebenen Scrum-Events probieren wir regellos durchzuführen. Also mit Planning, Review, Refinement und so weiter.
Daily Stand-up und alles,
die Geschichten, oder? Genau, haben wir alles auch. Ja, da müssen wir dann wahrscheinlich mal einen separaten Podcast machen zu den,
Events.
Wir probieren eigentlich immer so ein bisschen das, was wir schon wissen, wirklich schon genau zu definieren bzw. schätzen. Also wenn wir Stories haben, die ready for Estimation sind, also bereit zum Schätzen sind, nehmen wir die auch und probieren die zu schätzen. Also wirklich alle zwei Wochen haben wir 2 Stunden Refinement Meeting mit unserem Team. Wir haben jede Woche ein Backlog Grooming, wo ich quasi mit dem Scrum Master zusammen und gewissen Stakeholder probiere, das Backlog aufzuarbeiten, die Stories noch einmal genau zu definieren, damit wir dann wirklich können mit gutem Gewissen eigentlich ins Refinement gehen und die Sachen schätzen. Weil es steht und fällt, ja, ich sage jetzt, wenn ich die Stories habe, ich habe jetzt 100 Stories in meinem Backlog, dann weiss ich, ich habe 100 Stories in meinem Backlog. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel Wert das die haben. Also, was geben die für einen Aufwand? Also dazu Stories bringen mir im Prinzip nichts. Ich muss wissen, was für einen Wert hat eine Story, damit ich nachher sagen kann, okay, Wir haben jetzt Material bis in 4 Monaten zum Beispiel. Mhm.
Okay. Ja, das ist auch ein spannender Punkt.
Ja, was mich jetzt noch Wunder nimmt, ich bin zwar nicht der Interviewgeber, aber
so gut, wie
es bei den Tree Stones aussieht, das sind ja, sagen wir mal, ein bisschen in der kleineren Größe unterwegs, wenn mein Arbeitgeber. Ich denke, bei euch sieht das ein bisschen anders aus, also mit diesen ganzen Scrum-Events.
Ist ein sehr spannendes Thema, oder? Wo ich eben die Frage auch so ein bisschen in den Raum wollte stellen, ist, ab wenn, also wir sind ja per se nicht in der nicht nur, so muss ich sagen, in der Produktentwicklung tätig. Wir haben auch Webapplikationen, die wir stetig weiterentwickeln. Das kannst du natürlich auch als Produkt sehen, in dem Sinn. Wenn du stetige Weiterentwicklung hast, finde ich, macht auch agile Softwareentwicklung absolut Sinn und ein gewisses iteratives Vorgehen. Wir haben aber auch viele Webprojekte, wo klar per se schon nicht einfach ein Anfang und ein Ende haben, auch dort geht stetig in die Weiterentwicklung, aber so das Hauptprojekt, oder das ist irgendwo durch mal einmal gegeben. Und wenn ich jetzt würde sagen, gut, auf das Projekt setzen wir ein Scrum-Team an, bestehend aus 2 Entwicklern, einem Scrum Master, einem Product Owner, das ist schon mal, ich sage mal, die kleinste Einheit, wo man ein Scrum-Team machen kann. Das ist
ein guter Overhead, he?
Ja, normal. Und da hast du so einen Overhead, da kannst du genau sagen, ja, ein Sprint kannst du vielleicht, wenn du so ein Team dran setzt, wo 3 oder 2 Entwickler pro Tag 6 Stunden arbeiten, da hast du noch den Scrum Master, der vielleicht auch noch 2 Stunden pro Tag tätig ist und der Product Owner auch noch mal 1 Stunde, einfach so grob aufgerechnet, dann bist du irgendwo durch schnell mal bei 15.000 bis 20.000 Franken, wo ein Sprint an 2 Wochen kostet. Oder einfach jetzt mal grob ausgerechnet. Ich müsste natürlich ein bisschen tiefer in die Details gehen. Klar, aber wenn du ein Webprojekt hast, das 50.000 Franken kostet, das wollte ich damit sagen, dann bist du in 3 Sprints durch und das geht gar nicht. Also du kannst nicht in 3 Sprints ein Produkt entwickeln. Das funktioniert gar nicht. Ergo ist eigentlich unsere Quintessenz, wenn wir Projekte entwickeln oder auch E-Commerce-Produkte, die schon auch gewisse Grösse haben, ein gewisses Budget haben, aber meistens ist einfach die Konstellation, die wir hier intern haben und auch die mit dem Kunden, extrem schwierig zu sagen, du kannst agile Software entwickeln. Ich habe die ganze Umstellung schon mal mitgemacht, von Wasserfallmodell in ein Scrum-Team. Und das Fazit ist eigentlich, iteratives Vorgehen funktioniert, dass du kannst sagen, du kannst heute per se den Scope noch nicht definieren. Oder noch nicht sagen, was hast du am Ende vom Projekt für ein Produkt? Du kannst den Rahmen irgendwo durch. Du kannst ein Budget machen aufgrund von deiner Erfahrungen, von vergangenen Projekten. Das ist dann so ein bisschen dein Estimation Board, das du genannt hast. Oder? Das machen wir ja auch. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein E-Commerce-Projekt, das hat eine Schnittstelle, das hat das, das, das und das. Oder? Aber faktisch gesehen, da kommen so viele Sachen auf einem zu, in einem Projekt, die so viel auch wieder verändern können, dass du das, und das kannst du auch gar nicht wissen vorher dann. Das weißt du erst, wenn du ins Projekt hineingehst, weil dann befasst du dich halt intensiv mit dem Ganzen. Oder? Und darum sind wir eher, also wir kommunizieren auch nicht, oder wir haben auch nicht die Rolle intern, Product Owner oder Scrum Master, die haben wir nicht. Was wir aber machen, ist, wir machen auch iteratives Vorgehen, also agile Softwareentwicklung. Wir gehen aber eher so auf einen sogenannten MVP, vielleicht sagt ihr das auch etwas, so Minimal Viable Product, genau, wo wir dann definieren, was braucht es denn tatsächlich, um live zu gehen. Das ist dann für uns auch das Produkt, das Projekt, und dort tun wir meistens den Scope variabel halten, aber das Budget halt setzen. Das ist dann die weitere Problematik, die hast du vielleicht auch mit deinen internen Stakeholdern. Du kannst nicht immer einem Kunden ein agiles Softwareprojekt verkaufen und einfach so sagen, du, vielleicht kostet es 500.000, vielleicht kostet es aber auch 1 Million, vielleicht landen wir auch bei 2 Millionen. Wir wissen es ja nicht, wir gehen jetzt einfach mal drauf los, oder? Das funktioniert nicht.
Das ist sehr schwierig, ja. Das klappt nicht immer bei uns. Also, bei uns haben wir eigentlich, wo das Ziel und die Vorstellung, so muss es aussehen, und man will wissen, man will eigentlich immer wissen, was es kostet, wie viel muss ich ausgeben, oder?
Ja. Aber eben, faktisch gesehen, auf was greifst du denn zurück, wenn du noch nicht weißt, was sie denn genau wollen, oder? Also dort hast du ja nicht so viele Möglichkeiten. Dann haben sie mal ein Budget, du weißt, wenn du überhaupt noch nicht weißt, was du machst, dann nehmen wir einmal unseren grossen Würfel führen und dann tun wir Würfel und sagen, oh, das kostet es, oder? Also nein, es ist wirklich so ein bisschen...
Okay.
Ich habe mal gehört, sagen, du hast mal etwas von T-Shirt-Sizing erzählt. Das ist
ja genau,
spannend.
Das ist
ein also, guter Punkt, ja. Mit T-Shirt-Grössen arbeiten, also in dem Stil, oder?
Genau, also das ist eigentlich eher in der Anfangsphase von einem Projekt der Fall, ja. Dass gewisse Auftraggeber oder auch Projektleiter zu uns oder potenzielle Projektleiter nachher von diesem Projekt zu uns kommen und fragen, hey, ja, aber wir wollen das und das machen, ja, was kostet es ungefähr? Die haben wir immer am liebsten, oder? Mhm. Was kostet es ungefähr? Ja, was willst du denn, oder?
Und was willst du ungefähr, oder?
Was willst du ungefähr? Ja, das kann er noch nicht sagen. Genau. Ja, da kann er auch noch nicht sagen, was kostet. Nein, wir haben, also die Situation haben wir viel gehabt und haben dann eben bei uns das sogenannte T-Shirt-Sizing eingeführt. T-Shirt-Sizing kommt bei uns dann zur Anwendung, wenn wir noch nicht genau wissen oder noch nicht genau die Story definiert haben im Detail, wie sie soll aussehen. Wenn wir die Story nicht im Detail haben, können wir sie auch nicht genau schätzen. Mhm. Darum haben wir gesagt, machen wir T-Shirt-Sizing, also wirklich so ein bisschen XS, S, M, L und so weiter, wo wir auch so gewisse Aufwände hinten dran haben, also zu jedem T-Shirt-Size im Prinzip, also M ist immer zwischen so und so für Storypoints ungefähr. Und dann probieren wir wirklich auf höherer Flughöhe eigentlich eine Schätzung abzuliefern, also das Entwicklungsteam eine Schätzung abzuliefern, dass dann der Auftraggeber auch eine Ahnung hat, wo wir dann ungefähr landen.
Ja.
Das ist aber nicht, ich sage jetzt mal genau die Zahl, also wir können nicht sagen, hey, das kostet 50.000, sondern anhand von deinen genannten Anforderungen landen wir in einer Range von 30.000 bis 70.000 zum Beispiel. Es kann Minimum 30, maximal 70.000 kosten. Wenn du es genauer wissen willst, geben wir genaue Anforderungen. Mhm. Sonst können wir es wirklich, ja, sonst können wir es nicht genau sagen. Ja. Oder? Und dann meistens also, kommt es zurück.
Ja,
sorry, schön. Meistens kommt es zurück, ja, ich brauche es genauer. Und dann sage ich, gut, dann brauche ich genauere Anforderungen. Dann meistens kommt dann noch etwas, dann kann man den Range noch ein bisschen kleiner machen. Mhm. Dass nicht gerade so eine Gap dazwischen ist. Aber genau schätze in der Anfangsphase ist extrem schwer.
Ja. Also dir sagt quasi der mit dieser T-Shirt-Sizing eben untere Grenze, obere Grenze. Mhm. Aber die obere Grenze, die kannst du ja auch nicht zu 100% schon sagen, wenn ja die Anforderungen noch nicht ganz klar sind. Das ist einfach, also das ist wirklich schon... Dir sagen zwar, aufgrund von unseren Erfahrungen können wir eben abschätzen, dass wir im Budget mit so einem Budget so etwas können machen, oder so in dem Stil, oder? Aber dort ist noch nicht genau definiert, was denn alles hast, sondern am Schluss hast du vielleicht ein funktionierendes Produkt, wo gemäss den Anforderungen, die rum sind, funktioniert, oder?
Ich weiß schon, was du raus willst. Die obere Grenze sollte man dann nie überschreiten, wie man sagt, das ist die obere Grenze. Wir probieren tatsächlich, wenn jetzt viele Unsicherheiten drin sind, dann treffen wir gewisse Annahmen. Also wenn jetzt man hat eine Anforderung, gewisse Fragen sind noch nicht beantwortet und wenn es Fragen drin hat oder Sachen drin hat, die massive Auswirkungen haben auf den Preis, dann treffen wir einfach Annahmen und dann das nachher auch so kommunizieren. Wir haben eine Annahme getroffen, dass das so ist, dass das so ist und dass das so ist und unter diesen Voraussetzungen landen wir in einer Range von etwa 30.000 bis 70.000 zum Beispiel.
Mhm. Okay, ja.
Und probiere das auch nachher einzuhalten. Klar, es kann vorkommen, dass man dann nachher über 70 ist. Vielleicht haben sich dann auch die Anforderungen geändert oder die Annahmen, die wir getroffen haben, sind nicht eingetreten. Das ist immer schwierig zu sagen.
Ja. Ich glaube, dort ist dann wieder Kunst vom Product Owner oder auch vom Projektmanager können, auf Veränderungen im Projekt können einzugehen und vielleicht auch mal sagen, hey, look, wir stehen da gerade an einem Punkt, wir haben die zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist relativ, ich sage jetzt mal, die einfachere Variante, die wir aber sicher können umsetzen, die auch funktioniert. Variante B ist vielleicht die bessere Variante im Hinblick auf Zukunft oder auch ein bisschen im Hinblick auf Weiterentwicklung und so weiter. Aber dafür ist es ja komplexer. Und dann kann man vielleicht dort im Projekt halt noch weitere Entscheidungen treffen. Oder? Weil so Sachen kann man zum Teil manchmal eben auch nicht vorher gesehen oder vorausplanen. Oder? Ich sage aber immer so ein bisschen, wir haben irgendwo gemeinsam ein Ziel, wir sind jetzt wenn wir gerade in Luzern sind, wir wollen auf Pilatus rauf. Aber wir wissen jetzt noch nicht, ob wir jetzt von Luzern mit dem See auf Altnach fahren und dann mit der Zahnradbahn raufgehen oder ob wir von Kriens mit der Gondel raufgehen oder ob wir vielleicht sogar laufen. Oder? Und sind ja jedes, beim Laufen geht es länger, aber es ist günstiger. Mit der Zahnradbahn ist es vielleicht schöner, aber dafür kostet es ein bisschen mehr wieder mit der Seilbahn. Aber wir kommen ja schlussendlich gleich auf Pilatus rauf. Oder? Und das soll ja das Ziel sein. Und ich glaube, das muss man auch mal ein bisschen abwägen, oder, in einem Projekt.
Viele Wege führen nach Rom. Ja. Und man sollte immer den besten Weg raussuchen, natürlich. Man kann aber auch, vielleicht jetzt auf dem besten Weg, oder auf einem guten Weg, einmal eine Gabelung, wo man auf einen noch besseren Weg gehen kann. Das ist immer, ja, genau. Das ist die Herausforderung.
Genau. Ja, extrem spannend. Ich würde langsam, glaube ich, zum Schluss kommen. Wir sind doch auch wieder, die Zeit vergeht aber wie im Flug.
Geht extrem schnell, aber gesagt, spannend, ja.
Es sind spannende Themen. Vielleicht ganz kurz schnell so ein bisschen das Fazit von mir. Ich sage, in kleineren Projekten lohnt sich einfach irgendwo durch die Scrum-Maschinerie fast nicht aufzufahren. Agile oder iterative Softwareentwicklung, ja, sowieso. Ich glaube, das kannst du heute gar nicht machen, dass du alles im Vorfeld konzipierst, aber ich glaube gerade bei den Produkten und bei grossen Projekten Scrum oder Scrum-Bahn, jetzt kommen wir noch weiter, verschiedene Möglichkeiten, es gibt dafür alles, es gibt jüngste Mischformen, aber dort ist sicher ein sehr interessantes Modell. Und da würde ich gerne vielleicht von dir noch kurz so, zum Abschluss noch gerne wissen, ob du uns noch kannst, oder unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch kannst 3 Tipps geben für eine erfolgreiche Umsetzung von Scrum-Projekten. Also was ist wichtig? Was muss man schauen, wenn man so ein Produkt mit Scrum entwickelt?
Puh, 3 Tipps, wahrscheinlich kurz und bündig. Ja, das ist jetzt schwierig. Es gibt viele Sachen. Also, es steht und fällt damit, wenn man wirklich Scrum machen will, dann soll man es wirklich so durchführen, wie es auch gedacht ist. Und wirklich auch mit allen Events. Und wirklich so durchführen und etwas Halbpatziges machen, weil da bringt es ja, jetzt in meinen Augen nicht, oder wirst du vorher etwas anderes behalten, man kann irgendeine Mischform machen. Aber meine Erfahrung ist, dass man es wirklich, wenn man wirklich straff durchführt, das vor allem mit den Scrum-Events und so weiter, dann ist es sehr wichtig, dass man mit den Stakeholder schaut, oder auch mit dem Auftraggeber schaut, was willst du wirklich, was ist deine Anforderung? Und bei Unklarheit auch wieder nachgefragt, willst du es so oder willst du es so? Wenn man am Schluss ein Produkt hat, das nicht den Anforderungen entspricht, dann ist es schlecht. Oder? Mhm. Und wenn man eine gut refined Story hat, dann fällt es auch viel einfacher für das Entwicklerteam, um das zu schätzen. Das heisst, wir können dem Auftraggeber sagen, hey, es kostet so und so viel, wenn wir die Kosten können einhalten können, ist er natürlich auch happy. Und ja, darum steht und fällt wirklich mit dem Definieren von der Stories. Jetzt weiss ich nicht, ob das 3 Sachen gewesen sind.
Ich glaube, das lassen wir so gelten. Ja. Genau. Ja, in dem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und schön, wie du da warst.
Danke vielmals für die Einladung, Daniel.
Ja, bitte gerne. Gute
Zeit.
Ja, danke. Merci. Tschüss zusammen.